Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallöchen, ich freue mich auch.
2020 wurdest du zur fahrradfreundlichsten Persönlichkeit gekürt. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Kürung überhaupt gibt.
Ich auch nicht.
Wie fühlt sich das an?
Du, ich glaube, die habe ich bekommen, weil es da ja eine ganz starke Verbindung auch zum RBB und den Expeditionen gibt, weil ich da ja auch viel geradelt bin. Aber ich bin auch Alltagsradler. Also ich radle wirklich in meinem Alltag, was immer ich mit dem Fahrrad machen kann, mache ich, weil es ist für mich das beste Fortbewegungsmittel.
Und bist du tatsächlich so ein Allwetterradler?
Ja, auch bei Schnee, das überrascht manche, auch bei Regen. Es gibt ja nur die falsche Kleidung, nicht das falsche Wetter.
Du hast jetzt aber nicht so eine Sportkleidung da an, sondern fährst schon normal, oder?
Gott, bitte keine Funktionskleidung. Also ich habe eine Regenjacke, okay, ich habe auch eine Regenhose, aber das ist weder Hightech, Dralon, was weiß ich, was das für komische Stoffe sind, die Menschen da anziehen. Das sieht alles relativ normal aus.
Und dein Fahrrad?
Auch ein ganz normales Fahrrad. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon über 20 Jahre. Ein ganz normales Herrentourenrad. Ich brauche Schutzbleche, ich brauche einen Gepäckträger, ich brauche es praktisch. Ne? Es ist ein Alltagsgegenstand und kein Fetisch oder kein, weiß ich nicht, was. Also es kostet, hat auch nicht Tausende von Euros gekostet. Halt so normal. Man kann ja Dinge auch völlig normal betreiben, zum Beispiel auch Fahrrad fahren.
Hast du ein Auto?
Ich habe auch ein Auto. Das fährt mit Strom.
Benutzt du das ab und an?
Ich benutze auch das Auto ab und an. Ich versuche es zu vermeiden, aber ab und zu fahre ich auch Auto. Ja, muss ich leider.
Du wolltest früher mal Pilot werden.
Ja. Weil wir sind relativ früh, da lief der Optikerladen von meinem Papa ziemlich gut. Und da sind wir mal schon 1976 nach Mallorca geflogen.
Dein erster Flug?
Ach, der erste Flug. Und da habe ich gleich Feuer gefangen und wollte Pilot werden.
Mhm. Du hattest dich aber auch, wenn ich das richtig gesehen habe, gut darauf vorbereitet, indem du Robinson Crusoe gelesen hast.
Ungelogen. Habe ich in der Zeit wirklich gelesen und vor so einem ersten Flug als damals 9-Jähriger, wie alt war ich? Nee, wie alt war ich denn? 76, doch 9. Da habe ich dann gedacht, was mache ich, wenn das Flugzeug abstürzt? Dann mache ich es wie Robinson Crusoe. Ich schwimme dann zu einer Insel und werde dort einfach überleben.
Und dann bist du aber doch davon abgekommen, Pilot zu werden. Warum? Wegen der Zensuren?
Ja, Mathematik, Physik war jetzt nicht die Stärke von mir. Die Naturwissenschaften auch, so insgesamt nicht.
Nicht.
Und da hat die Deutschlehrerin doch gesagt, komm doch mal in die Theater-AG und da war es um mich geschehen.
Tatsächlich, da ja, hast du Blut geleckt und du wusstest, das ist es?
Ich hatte keine Ahnung, ich war noch nie im Theater, ich hatte keine Ahnung, ob ich spielen kann, ob ich auf eine Bühne gehöre oder so. Die Theater-AG-Leiterin und Deutschlehrerin Frau Haus hat dann damals so das wohl gesehen, da irgendwie was bei mir und hat dann mich bekniet. Ich habe ja lange gesagt, nee, ich komme nicht. Und dann bin ich irgendwann doch hin und dann in dem Moment ging wirklich eine Tür auf. Das war unglaublich. Also das bin ich ja heute noch zutiefst dankbar. Und ich hätte damals nicht gedacht, dass das meine Welt ist.
Und du bist ja ein Meister der Verwandlung, der Parodie. Hast du das früher auch schon so gemacht? Hast du Lehrer zum Beispiel parodiert?
Nee, ich war auch nicht der klassische Klassenclown. Also ich habe schon auch eine große Klappe gehabt damals, der kleine Kessler. Aber so parodieren, Lehrer nachmachen, das habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich hatte immer eine gute Beobachtungsgabe. Also ich habe immer Leute sehr genau beobachtet und mir Sachen gemerkt.
Aber das ist ja nun wirklich eine ganz besondere Gabe, die du da hast. Wie und wodurch hast du das für dich entdeckt?
Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen vom Papa, weil der Papa auch immer sehr so Leute so beobachtet hat und so beschrieben hat, was ihm da auffällt an den Leuten. Und vielleicht habe ich es da ein bisschen aufgefangen und habe dann das später auch so gemacht, mir Leute gerne angeguckt. Also auch wenn ich in der Bahn sitze oder so, ich gucke gerne Menschen an, gucke, wie die laufen, was die anhaben, wie die sich verhalten. Und vielleicht hat das damit zu tun. Ich weiß es nicht genau, wie das dann kam. Ich wusste nicht, dass ich das kann.
Vom Papa hast du, glaube ich, so einiges gelernt. Du hast mal gesagt, auch die Struktur in dir.
Ja, die Ordnung. Papa war sehr ordentlich, bin ich auch.
Was heißt das?
Alles abgeheftet, alles griffbereit. Nicht? Also man muss nur greifen können, hat mein Papa immer gesagt. Man muss nur wissen, eben wo es ist, damit man nicht so lange suchen muss. Man sagt ja, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Und so ist es bei mir auch. Also ich bin dann gerne so, dass ich sage, ich weiß genau, wo das ist. Das geht ganz schnell und das ist vorbereitet. Und ich muss jetzt nicht 3 Stunden lang nach meinem Hausschlüssel suchen oder so.
Und bist du dann auch jemand, der die Steuern selber macht?
Ja, die mache ich auch selber. sehr zum Erstaunen aller meiner Kollegen und der ganzen Branche, das ist auch immer wieder Thema, auch immer wieder in Talkshows, mit Entsetzen werde ich gefragt. Ich mache das natürlich mit einem Computer-Software, also ich lasse mir durch den Computer helfen, durch die Software. Es ist dann gar nicht mehr so ein Hexenwerk, wie man oft denkt. Und ich bin jemand, der gerne Sachen versteht, der nicht so gerne delegiert und es abgibt. Ich möchte immer Sachen wissen, wie die ablaufen, wie die funktionieren. Und deswegen, glaube ich, habe ich mich da auch reingearbeitet. Und dann ist es ja im Grunde genommen jedes Jahr dasselbe.
Aber du würdest jetzt nicht so weit gehen, dass du sagen würdest, es macht dir tatsächlich Spaß.
Doch. Ich glaube, oh Gott, warum lachst du denn? Das darf einem doch auch Spaß machen. Nein, ich habe doch so einen verrückten Beruf.
Ja, eben.
Mit so viel Quatsch und Unstetigkeit und Abwechslung. Und da ist sowohl das Gärtnern für mich, ja, also wenn ich das Unkraut zupfe, als auch zum Beispiel so eine Bürotätigkeit, so eine ganz klar nach Struktur verlaufende Bürotätigkeit, ein bisschen wie Meditation. Das klingt jetzt vielleicht für manche seltsam, aber das ist so, ja, dass mich das irgendwie erdet.
Gärtnern ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn du warst nicht nur in der Theater-AG, sondern auch in der Ökoteich-AG.
Was du alles weißt über mich?
Ja.
Ja, das waren die 80er. Also ich meine, da war Öko ganz groß angesagt und ich trug Latzhose und Clogs und sowas. Ich sah verboten aus, möchte ich sagen.
Wie wir alle
wie
zu
wir
der
alle.
Zeit.
Natürlich.
Und wir fanden es cool.
Natürlich, wir fanden es mega cool. Ja. Wir haben uns auf dem Schulhof einfach so unten auf den Beton gesetzt, auf den Teer. Einfach so. Nicht auf die Bank. Das fanden wir damals wahnsinnig anarchistisch und aufregend. Und meine Chemie- und Biolehrerin, die baute einen Ökoteich in der Schule und eröffnete eben eine Ökoteich-AG, wo wir lernten, so einen Teich anzulegen, ne, mit Folie und so weiter. Und dann kamen dann Wasserpflanzen rein und so. Und das habe ich dann später dann nachgebaut im Garten meiner Eltern.
Was haben die dazu gesagt, dazu ja, mit der Idee kam?
Die fanden das natürlich Horror, ne? Also was soll das? Und da kommt doch nur die Mücken und lauter so Sachen. Es war jetzt ein bisschen kleinerer Teich, aber es kamen Libellen, es kamen Wasser. Also es stellte sich ein tolles biologisches Leben ein in diesem Teich und hat viele, viele Jahre überdauert, als ich dann ausgezogen bin, haben meine Eltern ihn dann irgendwann beseitigt.
Oh. Und jetzt hast du selber einen Garten, hast du da auch einen Ökoteich?
Leider nein, aber es ist noch auf der Liste.
Und die Meditation sieht tatsächlich in Gartenarbeit aus oder was machst du im Garten?
Ja, das ist so, ich wurstel viel im Haus, das kann jetzt kehren sein, das kann was abschneiden sein, das kann was Rasenmähen oder Unkraut jäten, all diese Dinge. Die finde ich wahnsinnig erholsam und toll und das ist ja, hat ja auch was mit Beobachten zu tun. Ein Garten beobachtest du ja permanent. Du guckst nach der Pflanze und da ist ein Blatt, was da ab muss oder so, oder ist sie krank oder ist ein Pilz oder sind da irgendwelche Läuse an der Pflanze, was geht da vor sich? Also liegt mir im Grunde genommen.
Und du bist auch so ein Kaffee- und Kuchentyp.
Alle meine Geheimnisse werden heute preisgegeben.
Ja, wir sind ja komplett unter uns.
Ich stehe nackt vor euch. 16 Uhr Kaffee und Kuchen, gibt es was Besseres? Das ist ja ein bisschen, ja, vielleicht wie auch die Engländer, die haben ja ihre Tea Time. Und genau, ein Freund von mir, mein bester Freund, der, mit dem ich in der Theater-AG war, da war das zu Hause immer so, 16 Uhr gab es Tee. Und da kam die ganze Familie zusammen, also mehrere Familiengenerationen lebten in dem Haus. Und ich fand das wahnsinnig toll. Da sah man sich dann nochmal um 16 Uhr, trank gemeinsam Tee, aß ein Plätzchen oder einen Keks und besprach so alles Mögliche. Und diese Tradition finde ich schön. Es ist im Grunde genommen eine vierte Mahlzeit, ja, wo die Familie nochmal zusammenkommt und man in diesem Fall jetzt ich eher dann dem Kaffee fröne und vielleicht ein bisschen Gebäck.
Und du pflegst dieses Ritual tatsächlich?
Ja, es ist schon wahrscheinlich eine Sucht. Inzwischen, wer Kaffee trinkt, weiß ja, den muss man dann ja auch zu bestimmten Zeiten dann, wenn man ihn jeden Tag dazu führt, auch wieder zuführen. Also ich tue es gerne, ja.
Du bist nach der Schule dann an die Schauspielschule Bochum.
Richtig.
Das klingt ja erstmal sehr cool, weil viele scheitern ja schon alleine daran. Hast du es beim ersten Mal geschafft?
Natürlich nicht. Ich hatte schon 3 oder 4 Prüfungen. Moment, Essen war die erste, dann bin ich München, Berlin, Hamburg. Damals HDK Berlin. Immer, also 4 Prüfungen vor davor, immer in der ersten Runde rausgeflogen und dachte schon, oh Michael, das vielleicht wird das gar nichts. Und überlegte schon, naja, vielleicht anderer Beruf, Schreiner, keine Ahnung, Pilot doch nicht.
Gab es dann nochmal so einen Plan B?
Ja, sowas Handwerkliches hätte mich schon interessiert, weil mein Papa war ja Optiker und so zum Handwerk hatte ich immer einen Draht. Ich wollte eigentlich nicht studieren, aber ich wollte eigentlich 150%ig Schauspieler werden und dann kam die Prüfung in Bochum und ich hatte nochmal Sachen verändert an meinen Vorsprechrollen und so und nochmal gearbeitet daran und dann hat es geklappt.
Wie fühlt man sich denn so als junger, wirklich Schauspieler ins B, der dauernd auch erstmal abgelehnt wird? Also das muss doch was auch mit dem Selbstwertgefühl machen, mit allem, was man ja zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht so stark hat.
Also die erste Prüfung war in Essen an der Folkwang Hochschule und da brach natürlich eine Welt zusammen. Weil ich dachte, ich bin doch begabt. Ich hatte alle Hauptrollen in der Theater AG gespielt. Ich trat schon im Staatstheater Wiesbaden in kleinen Rollen auf der Bühne und so. Und dann gehst du halt dahin auf die Prüfung und denkst, so, ich mach das mal schnell klar und dann fange ich an zu studieren. Und dann hieß es also, nee. Also so, das sollte ich mir nochmal überlegen und so. Und da brach wirklich für mich erstmal eine Welt zusammen und es kam Panik auf und Angst und Zweifel und wie das halt so ist in dem Alter auch, da sind die Gefühle ja alle noch sehr intensiv. Und dann, aber ich habe mich dann auf den Hosenboden gesetzt, habe gesagt, ich arbeite dran, ich will es unbedingt, ich werde es weiterhin versuchen und dann hat es funktioniert. Aber Ablehnung hört ja nie auf in dem Beruf. Jedes Casting, jede Sendung, die ich mache, die stößt ja auch auf Ablehnung. Also es gibt ja Leute, die dann sagen, nee, den mag ich nicht, nee, das fand ich doof oder nee, da gehe ich nicht hin, das gucke ich mir nicht an. Und so war es auch, so ist es bei Castings, nee, die Rolle kriegt er nicht. Also damit muss man leider, das ist was sehr Unangenehmes in dem Beruf, aber damit muss man klarkommen.
Und wie kommst du heute damit klar?
Besser als damals. Am Anfang war das schlimm, auch jedes Casting, was schief ging, da brach auch immer eine Welt zusammen. Weil ich war am Anfang des Berufes, ich hatte große Hoffnungen und dann verließ ich das Theater und dann bist du so freischaffend, dann weißt du nicht, kann ich davon leben, wie geht das weiter? Gab es auch immer wieder Phasen, wo das so nicht klar war, wie das jetzt weitergeht und ob es weitergeht. Ich glaube, du brauchst ein unglaublich geerdetes Privatleben und einen möglichst geerdeten Charakter, um diese wahnsinnigen Unsicherheiten und zu überstehen und auszuhalten in diesem Beruf. Weil der Beruf ist unglaublich unstetig und der ist nicht immer angenehm. Es wird ja oft heute ein Bild gezeichnet von diesem Beruf, dass das alles toll ist und alles funktioniert und nur roter Teppich und Party und wir verdienen alle nur Millionen und jetzt noch mit dem Internet und Influencer und Content Creator. Alles toll, alles toll. Nur die wenigsten, ne, machen ja wirklich eine Karriere und können von dem Beruf leben.
Und was war es tatsächlich, was bei dir diesen Wunsch ausgemacht hat, Schauspieler zu werden? Weil viele Schauspieler sagen ja, also es gibt so ganz unterschiedliche Antworten, die sagen, wir konnten uns auf keinen Beruf einigen und in dem Schauspielerberuf kann ich halt jede Rolle spielen, da kann ich alles. Es gibt aber auch viele, die sagen, ich hatte gar nicht so ein Selbstbewusstsein und ich konnte mich hinter den Rollen verstecken.
Ein großes Selbstbewusstsein hatte ich damals auch nicht, aber ich war immer wahnsinnig verspielt, auch als Kind. Ich habe unglaublich gespielt und ich habe die Realität immer so nachgespielt mit Lego und so, habe das alles nachgebaut, den Flughafen und das und das und das. Und ich bin ein Spielkind und es heißt ja auch Schauspieler. Und es ist, glaube ich, für mich ein Ventil geworden, meine Fantasie und meine Kreativität irgendwo auszuleben. Und das kann ich in dem Beruf. Und das hat mir damals die Frau Haus, die Theater-AG-Leiterin, im Grunde genommen diese Tür dazu geöffnet. Sonst weiß ich gar nicht, ob ich das, wo das sonst hingegangen wäre, welches Ventil das gefunden hätte oder ob es überhaupt ein Ventil gefunden hätte.
Haben dich deine Eltern unterstützt oder wie haben die reagiert, als du gesagt hast, ich will Schauspieler werden?
Die erste Reaktion war ein bisschen verhalten natürlich, weil auch Eltern, ne, machen sich dann Sorgen um das Kind und denken, naja, wird er davon leben können und wie wird das funktionieren und so. Als ich dann aber die Prüfung in Bochum schaffte und als ich dann das erste Engagement hatte am Nationaltheater in Mannheim, da merkten dann meine Eltern, aha, also das irgendwie funktioniert es, der Junge hat Talent, ein bisschen zumindest. So, das war für die greifbar. Und dann kamen die nach Mannheim, dann haben die mich da auf der Bühne gesehen und spielen sehen und so. Als ich dann zum Fernsehen ging und das Theater bleiben ließ, das fanden sie dann auch wieder nicht so. Da hätten sie sich gewünscht, ich bleibe bei der hehren Kunst. Aber als dann der Erfolg sich im Fernsehen auch einstellte und im Kino, waren sie im Grunde genommen beruhigt und waren fein damit. Und sie haben mich im Grunde genommen immer unterstützt, ja.
Manta, Manta, kleine Haie, Stunk. Was würdest du selbst so als deinen beruflichen Durchbruch benennen?
Manta Manta drehte ich ja den ersten Teil zum Ende der Schauspielschule. Das war natürlich der Fuß, der berühmte Fuß bzw. der berühmte Cowboystiefel in der Tür, den man braucht. Der Einstieg, der ist ja meist am schwierigsten. Und da habe ich natürlich eine klare Marke gesetzt, 1991, 92. Das hat mir natürlich später geholfen, ganz klar. Und hat natürlich auch ein bisschen eine Richtung vorgegeben mit Comedy. Aber dann, ich wollte ja dann erstmal Theater machen, blieb da auch erstmal und musste dann nochmal neu Anlauf nehmen, als ich das Theater verließ. Und dann waren es halt auch oft Nischen, ne, in denen ich die Parodie, die Improvisation in der Schillerstraße, die Wochenschau, die Switch, Pastewka. Also das entwickelte sich plötzlich dann eben in die lustige, vor allen Dingen in die lustige Richtung. Und ich konnte mich wahnsinnig austoben als Schauspieler. Ne?
Ja, denn das ist ja tatsächlich die Anfangszeit, wenn man das so sieht, das war tatsächlich Schauspiel, das klassische Schauspiel. Ja. Und dann aber plötzlich diese Parodie. Und dem bist du eigentlich auch treu geblieben.
Relativ, obwohl ich jetzt sagen muss, in den letzten Jahren werde ich ein bisschen, bisschen ernster. Also ich habe ja wahnsinnig viele verschiedene Sachen gemacht, auch für den RBB natürlich. Ne? Also dass ich dann anfing zu talken, im Grunde genommen mich zu unterhalten mit Menschen, als Michael Kessler jetzt gar nicht, ne, eine Rolle gespielt habe, auf Reisen ging, die Nachttaxe gefahren habe und.
Die Expedition. Die
Expedition gemacht habe. Das füllt mich natürlich auch wahnsinnig aus. Das ist so toll, dass das alles auf mich zukam und dass ich das machen durfte. So viele verschiedene Dinge, weil mir wird natürlich auch schnell langweilig, Achtung, deswegen brauche ich die Abwechslung. Ne? Und deswegen war ich froh, dass ich so viele verschiedene Sachen machen konnte, aber ich war auch immer bereit dazu. Ich war immer bereit dazu, auszuprobieren. Ne? Die kamen damals, der RBB kam und hat gesagt, du sollst so nachts durch Berlin fahren mit so einem Taxi und da dich mit Leuten unterhalten. Da habe ich gesagt, ich bin doch Schauspieler. Ja, wollen wir mal ausprobieren mit dir. Und dann habe ich gesagt, ja, nur wenn die Leute nicht gecastet sind, wenn das absolutes Abenteuer und Anarchiefernsehen ist, dann mache ich das. Wir haben es gemacht und es war ein Riesenabenteuer, das zu drehen und hat Riesenspaß gemacht und war toll. Ne? Und ich entdeckte, offensichtlich kann ich mich auch ganz gut mit Leuten unterhalten.
Und es war ja im weitesten Sinne auch so eine Art Impro, weil du wusstest komplett. Nie so richtig, was auf dich zukommt.
Es war komplett improvisiert, genauso wie die Expedition, ne? Wo ich nie wusste, wer steht an der nächsten Ecke, worüber spricht der mit mir, was wird passieren, keine Ahnung.
Ja, da hast du ja auch die irrsten Sachen im Grunde genommen gemacht. Wenn du da mal so zurückblickst, was war so das Irrste, was du da irrste, was du gemacht hast?
Irre war das alles. Also,
ja, das stimmt.
Das waren ja auch oft wirklich körperliche Herausforderungen. Die Leute haben mich oft gefragt, ja, bist du das wirklich mit dem Kanu gepaddelt?
Ja, genau.
Habe ich gemacht, ja, war so. Ich bin auch wirklich auf dieses Stilfser Joch mit diesem Postrad raufgeradelt.
Das muss man noch mal langsam sagen. Mit dem Postrad bist du hochgeradelt.
Ja, also es dauerte 5 bis 6 Stunden. Wir haben natürlich auch mal eine Pause gemacht. Das ist dann später geschnitten. Das ist natürlich jetzt zeitlich ein bisschen gerafft. Aber gefahren bin ich's. Also ich steige jetzt nicht irgendwie in den VW-Bus und fahre ein Stück und lasse mich dann für die Kamera wieder auf dem Fahrrad kurz mal filmen. Das habe ich nie gemacht bei der Expedition. Ich bin diese Touren alle wirklich gefahren gelaufen. Mit dem Esel, das war natürlich ganz besonders, ne, mit Elias, dem Esel, zu laufen an die Ostsee. Und es war ein ganz, ganz, ganz tolles Abenteuer. Und ich habe den Osten Deutschlands sehr, sehr gut kennengelernt und lieben gelernt vor allen Dingen. Und wir haben uns immer bemüht, den Osten Deutschlands, und das ist ja im Moment immer noch ein ganz aktuelles Thema, anders zu zeigen, als man ihn so oft sah in den Medien. Fernab der Klischees, einfach mit den Menschen vor Ort reden und ihnen zuhören.
Aber solche Expeditionen, so ein bisschen irre sein, hilft da schon, oder?
Ja, Irrsinn hilft immer, finde ich. Im ganzen Leben hilft Irrsinn, oder?
Bist du jemand, der gerne so an deine Grenzen geht und manchmal auch drüber?
Also, wenn ich das nicht wäre, dann hätte ich diese ganzen Experimente ja nicht gemacht. Also es gab zum Beispiel viele Kollegen, die wollten nie in die Schillerstraße kommen. Die wollten nie zu Genial daneben kommen, weil sie Angst hatten, oh Gott, das ist nicht geschrieben und dann soll ich da einen Witz machen, dann geht das vielleicht nicht und dann lacht das Publikum nicht und das ist peinlich.
Das muss man aber wirklich auch nochmal so sagen. Ihr wusstet tatsächlich nicht, was passiert.
Nein. Und diese Bereitschaft, die habe ich aber. Und da muss man aber auch gleichzeitig die Bereitschaft haben, zu scheitern. Also ich hätte natürlich auch nach der Schillerstraße oder während der Schillerstraße feststellen können oder während Switch, ich kann ja gar nicht parodieren, oder ich kann gar nicht improvisieren oder bei der Expedition, ich kann ja gar nicht mit den Leuten so gut umgehen. Und dann wäre ich gescheitert. Und dann hätte ich natürlich gesagt, okay, das lasse ich jetzt mal und lass die Finger davon und mache wieder was anderes. Ne? Also ich hatte immer den Mut und den Willen, Sachen auszuprobieren und vor allen Dingen neue Sachen für den Zuschauer zu entdecken, weil ich diesen Beruf ja hauptsächlich für den Zuschauer mache. Gar nicht so sehr für mich allein. Gibt ja auch viele Schauspieler, die das gerne für sich machen. Aber ich denke eigentlich immer an den Zuschauer, was dem gefallen könnte. Und da habe ich den Ehrgeiz, das zu treffen.
Und du hattest mit deinen Sendungen ja auch wirklich viele emotionale Momente dabei. Also wenn ich so dran denke, wenn du, ich glaube, das war Horst Lichter, wo ich sagen muss, wo du ihm sozusagen als Horst Lichter direkt gegenüber saß. Und der hatte einfach Tränen in den Augen.
Ja, das war die ZDF-Reihe Kessler ist,
ja,
wo ich mich in Prominente verwandelt habe und sie dann mit sozusagen ein Interview, die mit sich selbst haben die geführt. Ne? Also Horst Lichter saß Horst Lichter gegenüber. Einer dieser Horst Lichter war ich. Ne?
Und du saßt wirklich auf ihr. Es ist unfassbar wirklich. Ich habe da mal hingeguckt, ich denke, das kann nicht sein. Ne?
Es war eine ganz tolle Idee. Es ist ein israelisches Format, Original, das wir hier für Deutschland gemacht haben. Und es war, wenn das in diese emotionale Ebene kam, mit den Prominenten ein ganz besonderer Moment immer. Ja, absolut.
An welche Prominenten erinnerst du dich noch, die so ganz besonders waren als Begegnung für dich?
Also Horst Lichter mit Sicherheit, der diese Emotionalität zugelassen hat. Ne? Viele Prominente wollen natürlich im Fernsehen vor der Kamera immer stark sein und schön sein und nett sein und alles ist in Ordnung.
Aber es ist ja auch der Überraschungsmoment gewesen. Du kamst ja da rein und saßt plötzlich.
Klar, aber der Horst ist natürlich auch jemand, der hat der hat ja auch dunkle Seiten erlebt in seinem Leben und der hat diese Bereitschaft gehabt, das zuzulassen, der redet darüber, da hat er gar kein Problem mit. Und diese Sendung, gerade diese Folge, hatte so eine wahnsinnige Wirkung auf die Zuschauer, weil die Zuschauer in dem Moment merken, ach Mensch, der Prominente da, der ist doch eigentlich auch so wie du und ich. Der hat auch seine Probleme und zu Hause läuft es auch nicht immer und der ist auch mal krank oder der hat auch einen Herzinfarkt gehabt und. Oder hat Krebs oder sonst irgendwas. Und das ist ein ganz wichtiger Moment, dass man da zusammenkommt und plötzlich sich identifiziert miteinander. Ne? Das, weil die ja sonst so oft so unnahbar sind und so weit weg. Und das war toll. Also wenn Prominente das zugelassen haben, dann hat die Sendung super funktioniert.
Gab es da auch eine Sendung, wo du selber so berührt warst und sagtest, boah, das ist jetzt
Das war bei ganz klar bei Horst so. Das war aber auch zum Beispiel mit Götz Alsmann, der eigentlich der hat schon einen guten Schutzpanzer auch, so um sich rum und witzelt und macht die Musik und lacht. Und der wurde ganz weich und der wurde plötzlich ganz unsicher und der wurde ganz neugierig und das Gespräch hörte nicht mehr auf. Der fragte nach und er wollte von sich ganz viel wissen und war auch sehr emotional angepackt. Das hatte ich bei ihm gar nicht erwartet. Ne? Das war wirklich spannend zu sehen, wie da jeder so aufmachte oder manche natürlich auch nicht aufmachten.
Ja, und einfach Mensch sein, das war so das, was du so rausgekitzelt hast oder rausgefordert.
Das ist ja auch ein Thema, der Thema der Expedition, im Grunde genommen. Mensch sein, ganz normale Geschichten. Ich komme da an den Gartenzaun, da steht jemand und wir fangen ganz normales Gespräch an, auf Augenhöhe, ganz wichtig. Ne? Und sich nicht überhöhen oder so und zuhören. Zuhören und neugierig sein, weil Leute mich immer fragen, ja, hast du da spezielle Gesprächsführung studiert? Bist du Psychologe? Nein, ich bin einfach nur neugierig, aber ehrlich neugierig. Wenn ich dich das frage, dann möchte ich das wirklich wissen. Und ich höre dir dann auch zu und lass dir Raum, das zu erzählen.
Und ganz wichtig, eben keine Vorgespräche zu führen, sondern einfach rein ins, das, was wir ja quasi auch gemacht haben.
Ja, das ist das Beste eigentlich. Ne? Spontan, ohne Vorbereitung. Und das ist ja, was so viele Menschen heute am Fernsehen abschreckt, dass so vieles eben gefaked, vorbereitet, abgesprochen, getextet ist, keine wahren Emotionen da stattfinden, künstliche Tränen. Das wollen wir doch alles nicht mehr. Wir wollen doch das Wahre. Ne? Die Wahrheit ist sowieso so schwer, nur noch zu finden heutzutage. Deswegen wollen wir doch im Zwischenmenschlichen nicht betrogen werden oder nicht angelogen werden. Ne?
Hattest du als junger Mensch so Vorbilder, jetzt auch aus dem Showbusiness? Hast du irgendwie, weiß nicht, Rudi Carrell oder
Naja, also klar, die großen Showmaster, die ich alle gesehen habe, waren im Grunde genommen Vorbilder. Das war Rudi Carrell, ganz klar. Das war Hans-Joachim Kuhlenkampf natürlich, Frankenfeld, das waren Rosenthal, das waren große Vorbilder. In der Comedy oder in der Komödie war es natürlich ganz klar Loriot.
Loriot, der ist
also
unerreicht bis heute.
Auch Heinz Erhardt ein bisschen, aber hauptsächlich Loriot und Gerhard Polt. Wunderbarer Humor, ganz toll, ähnlich wie Loriot den Menschen aufs Maul geschaut, die Gesellschaft gespiegelt auf sehr intelligente, auch oft böse natürlich Art und Weise, aber toll.
Wenn du mal so zurückblickst auf deine eigene Karriere bis heute, geht ja weiter, aber bis heute, welche Zeit hat dich so am meisten geprägt?
Ich glaube schon, dass man in der Jugend stark geprägt wird. Also bei mir die 80er dann, so die Zeit Oberstufe, natürlich auch Studienbeginn, dann in die 90er rein. Das sind die aufregenden Zeiten, finde ich, ne? Also ab Pubertät, bis man dann so ein bisschen sich wieder settelt und einfängt emotional und nicht jeden Tag irgendwelche Abstürze erlebt, weil das Leben so schrecklich ist oder sonst irgendwas. So ist es immer, ja, wenn man jung ist, ne, man nimmt alles sehr tragisch, man nimmt alles sehr ernst und die Phase der Entspannung, die kommt dann mit dem Alter ein bisschen.
Bestenfalls. Also
bestenfalls nicht bei allen. Es gibt auch leider oft sehr, sehr hektische alte Menschen, die noch rumschreien. Aber das sollte man doch im Grunde genommen ablegen mit der Zeit.
Beruflich, welche Zeit würdest du sagen, hat dich so am meisten geprägt oder dir vielleicht auch am meisten Spaß gemacht?
Als die Karriere dann in Gang kam durch Switch, das war natürlich auch ein Riesending damals und so ab Mitte der 2000er, dann war es im Grunde genommen durchgehend gut.
Jetzt bist du am Start mit einem ganz neuen Projekt. Verdis Oper Rigoletto als True Crime Format, nämlich der Fall Rigo.
Richtig. Die kamen auf mich zu, so eine ganz junge Truppe, ganz kleine Produktionsfirma aus Stuttgart. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? ARD Kultur macht also jetzt die Oper Rigoletto, aber ins Heute übersetzt, als Spielfilm. Habe ich gesagt, okay, ja, schickt mir mal das Drehbuch. Habe ich das Drehbuch gelesen, dachte, okay, finde ich irgendwie spannend, die Idee, eine Oper von 1851, ins Hier und Jetzt zu übersetzen. Es wurde also wirklich relativ 1:1 übersetzt in die heutige Zeit. Und das funktioniert. Und ich habe den Film ja schon gesehen und bin total begeistert. Ja, weil es spielt ganz viel auch mit Social Media. Es ist sehr modern gemacht. Es funktioniert 150%. Ich war wirklich überrascht, weil man ja oft, ich bin kein Operngänger, ne? Ich bin Schauspiel eher zu Hause. Die Oper ist für mich immer so eine künstliche Welt geblieben. Und das ist ja jetzt auch ein relativ alter Stoff, Rigoletto. Dennoch ließ er sich ohne Probleme ins Hier und Jetzt übertragen. Und es ist ein toller Film draus geworden.
Nimm uns mal ein bisschen mit. Also du spielst die Rolle des Rigo.
Des Rigoletto, genau. Rigoletto war ja, also in der Oper ist es ja der Hofnarr. Ne? Das ist ja eine sehr tragische Geschichte. Der hat eine Tochter und der bringt den Herzog immer zum Lachen und so. Aber der Herzog ist ein bisschen, der hat gerne Affären mit der Damenwelt und verliebt sich dann auch in die Tochter von Rigoletto. Und das will Rigoletto natürlich nicht, auf keinen Fall. Deswegen will er den Herzog um die Ecke bringen lassen. Jetzt verkleidet sich aber seine Tochter so, dass sie aussieht wie der Herzog. Das heißt, es gibt einen tragischen Mord an seiner Tochter, den er am Ende aufdeckt, weil er die Leiche findet, denkt, das ist der Herzog, nimmt die Kapuze runter und sieht, um Gottes Willen, das ist meine Tochter, die aus Liebe zum Herzog sich verkleidet hat und den retten wollte. Also eine hochdramatische Geschichte und wir haben es übersetzt. Ich bin jetzt kein Hofnarr, ich bin ein bisschen gescheiterter Social Media YouTube Comedian, der eine Tochter hat und die verliebt sich aber in meinen Agenten und der ist eben das Pendant zum Herzog, ein sehr affärenfreudiger Mensch. Und ja, es geschieht ein Mord, die Tochter stirbt und wir sehen, wie dieser ganze Fall sozusagen rückwirkend nochmal aufgewickelt wird, um zu gucken, wer war es denn und deswegen True Crime und Social Media, also ganz moderne Elemente in Rigoletto verpackt.
Was hat dich an dieser Rolle speziell so gereizt oder was muss eine Rolle haben, dass du sagst, die will ich machen?
Das sind nicht nur immer die Rollen, es ist als ganze Projekt betrachte ich. Also ich gucke immer, ich lese das Drehbuch und dann überlege ich oder ich stelle relativ schnell fest, ist das was mich reizt oder nicht. Und dabei spielt auch immer der Gedanke eine Rolle, ist das etwas, was den Zuschauer mal überraschen könnte? Ist das mal ein bisschen was anderes?
Und dich selbst eben auch.
Ich sage jetzt mal nicht der 100. Krimi, ja genau, den wir alle schon kennen und wissen, wie es läuft, sondern es überrascht mich, genau. Beim Lesen oder dann auch später, wenn ich sehe. Und es wird den Zuschauer vielleicht ein bisschen überraschen und reizen dadurch, dass es anders ist.
Wo habt ihr gedreht?
Wir haben gedreht in Berlin.
Berlin, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Bist du selber so ein Social Media Typ, der...
Ich war von Anfang an dabei, ja. Ich muss sagen, ich bin einer der ersten Schauspieler in Deutschland gewesen, die getwittert haben. Wir haben zeitgleich zur Berliner Nachttaxe damals zu den Dreharbeiten getwittert und mal eine ganze Folge sogar twitternd live ins Internet übertragen damals. Das war ein Abenteuer mit einem Laptop in der Hand. Haben wir das gestreamt sozusagen. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2008 oder so. Hm. Da gab es das Internet erst seit 3 Tagen oder so. Also das war ein riesiges Experiment und ich war immer neugierig. Ne? Ich bin ja ein neugieriger Mensch, also habe ich mich auch Social Media relativ schnell geöffnet, war der Ansicht, ja, das interessiert mich, will wissen, was da passiert. Der Kessler, der wissen will, wie es funktioniert, natürlich, guckt sich das an und habe das auch immer selber gepflegt, macht das bis zum heutigen Tag und bin eigentlich auf allen Plattformen vertreten.
Der Fall Rigo, jetzt zu sehen in der Mediathek. Spannende Geschichte. Du hast gerade gesagt, ihr habt in Berlin gedreht, du hast viel in Berlin gedreht. Welchen Bezug hast du zu Berlin, so einen ganz persönlichen, deinen Berlin?
Also Berlin kenne ich im Grunde genommen seit 19... Wann war ich das erste Mal in Berlin? 1987, würde ich so sagen, da um den Dreh. Eine Freundin von mir ging nach dem Abi hierher und machte eine Banklehre. Und da bin ich mit dem Zug hierher gefahren und sah zum ersten Mal eben Mauer, DDR, die ganze Abteilung. Wir sind dann nach Ost-Berlin rüber. Das hat mich wahnsinnig bedrückt. Diese Inselatmosphäre, dieses Eingesperrtsein. Und ich hatte keinerlei Verwandte oder Freunde in der ehemaligen DDR. Aber als dann die Mauer fiel, habe ich da komischerweise eine große Befreiung und eine große Freude innerlich verspürt und habe mich unglaublich gefreut, obwohl ich das gar nicht, wie gesagt, es keinerlei Beziehungen gab rüber in die ehemalige DDR. Und also kannte ich Berlin im Grunde genommen zu der Zeit, ne, vor dem Mauerfall und nach dem Mauerfall. Und einer meiner besten Freunde ist hierher gezogen. Also ich bin regelmäßiger Gast in Berlin. Viele Leute denken ja, ich lebe in Berlin, weil ich für den RBB so viel gearbeitet habe. Da muss ich immer sagen, nee, es tut mir leid, ist nicht der Fall. Aber ich komme gerne hierher und habe im Grunde genommen auch durch die Nachttaxe einen sehr engen Bezug zu Berlin, weil gerade eben wieder, ne, ich fahre mit dem Zug hier rein und sehe irgendeine Tankstelle nur an der Ecke und denke, ach ja, da waren wir mit der Nachttaxe. Also es gibt auch durch die Nachttaxe, habe ich die Stadt natürlich nur nachts, aber wahnsinnig intensiv kennengelernt. Was sind da für Menschen unterwegs? Was haben die für Geschichten? Wo gehen die hin? Was passiert in Berlin? Ist jetzt eine Weile her, aber deswegen gibt es wahnsinnig viele Ecken, wo ich viele Erinnerungen habe.
Und hast du selber so Lieblingsecken, wo du sagst, wenn ich schon da bin, dann möchte ich unbedingt auch dahin?
Nicht wirklich. Das ist die Abwechslung macht's in Berlin.
Apropos Abwechslung, wie sehen die nächsten Monate aus? 3 Monate noch bis Ende des Jahres, 2,5 Monaten ist Weihnachten.
Richtig, richtig. Ich drehe jetzt noch mal eine kleine Serie für ZDF Neo. Da kann ich aber jetzt nicht drüber reden. Und es ist noch ein bisschen Klickerkram, der jetzt noch kommt. Dann ist das Jahr schon wieder rum.
Der Fall Rigo. Erstmal zum Angucken. Michael, danke, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.